Ja, auch ich begrüße alle sehr herzlich. Auch für mich ein sehr ungewohnter Blick, muss ich sagen. Trotzdem überwiegt die Freude bei weitem. Und ich muss sagen, ich hatte auch schon eine sehr, sehr große Vorfreude heute Morgen. Ich habe mich wirklich gefreut, Geschwister wiederzusehen. Denn immerhin, muss man sagen, sind wir ja sehr unvorbereitet getrennt worden. Ist ja nicht so gewesen, dass man gesagt hat, so in 3 bis 4 Wochen oder Gottesdiensten kommt dann mal irgendwas. Sondern auf einmal hieß es, fällt aus. Das war für mich persönlich, muss ich sagen, zunächst mal habe ich gedacht, sehr erholsam. Und dann habe ich ehrlicherweise das sogar genossen, einfach mal die Füße hochzulegen. Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, wie schädlich das ist, wie fein dieses Gift durchs Leben zieht, dieser Mangel an Gemeinschaft. Ja, und wir wollen jetzt die knappe halbe Stunde, die wir haben, ich muss ganz besonders auf die Uhr gucken, 10.15 Uhr, 10.45 Uhr wollen wir fertig sein, dass wir die nutzen. Eine halbe Stunde ist nicht viel Zeit und deswegen war die Frage natürlich die, worüber wollen wir sprechen? Und ich habe dann ein Buch entdeckt und das ist auch gleich die Überschrift und der Titel der Predigt, das lautet »Mit Gott im Gespräch«. Wir haben ja jetzt einige Zeit lang waren wir nicht im Gespräch und deswegen dachte ich mir und habe den Herrn gefragt, was nützt uns, was hilft uns, einen Einstieg wieder zu finden, einmal in das Wort zu hören, aber auch in darin Anreize zu bekommen, unser Leben wieder neu nach dem Wort auszurichten. Konsequent, vielleicht hat der eine oder andere da schon wieder in einen neuen Rhythmus gefunden. Man war ja schon ein Stück weit isoliert, das betraf jetzt natürlich weniger die, die sowieso große Familien um sich haben, aber es gab ja auch andere Geschwister, denen das nicht so ging. Ja, und man musste sich mit sich selbst beschäftigen. Man war zunächst mal viel im Haus und einige waren auch auf einmal Ersatzlehrer. Da waren mehrere Kinder vielleicht zu Hause, die schulpflichtig sind. Und all das sind Dinge, auf die wir uns gar nicht vorbereiten konnten. Da muss man manches neu ordnen. Man ist mehr mit Dingen beschäftigt, die sonst keine Rolle gespielt haben. Und Gott hat für sowas immer ein Auge. Er sieht uns, hat uns stets im Blick, in seiner Liebe und Treue. Und er weiß, dass wir viel auch Spekulationen an die Ohren getragen bekommen haben. Armin, du hast es vorhin schon gesagt, es ist über ganz viel geredet worden, auch in christlichen Kreisen. Jeder versucht das einzuordnen und da musste man immer warten, wie geht es denn nun weiter und hat sich da so von Woche zu Woche, manchmal von Tag zu Tag gehangelt. Und das ist eine Situation, die unangenehm ist. Und wir dürfen so froh sein, dass wir, wenn wir das Wort Gottes in die Hand nehmen, nicht auf Spekulationen angewiesen sind und keine Ungewissheit haben, sondern dass wir den großen Vorzug haben, dass wir Gewissheit haben über die Dinge, die uns Gott gesagt hat. Wir wollen jetzt tatsächlich in der nächsten halben Stunde uns das Buch Maleachi vornehmen. Das ist ein sehr kurzes Buch, das hat 3 Kapitel, trotzdem steckt unendlich viel drin. Aber es ist ein Buch, was sich für uns und auch für diese halbe Stunde sehr gut gliedern lässt. Denn Gott kommt mit seinem Volk ins Gespräch und ihm sind einige Punkte, nämlich 6 Punkte, wichtig. Und uns wird es möglich sein, uns auf diese 6 Punkte zu konzentrieren. Und die Predigt dient eigentlich eher als Einstieg, als Anreiz für euch oder für uns, dass wir uns näher damit beschäftigen, dass wir tiefer einsteigen und tiefer graben nach den Dingen, die unserem Herrn wichtig waren in dieser Situation. Denn auch das Volk damals war in einer Situation, wo man angefangen hat, sich mit sich selbst zu beschäftigen, wo Gott in den Hintergrund getreten ist, wo man zwar noch Gottesdienst gemacht hat, aber das war alles von schweren Mängeln begleitet. Auch der Priesterdienst. Wir sehen das nachher, wir lesen natürlich nicht den ganzen Text, sondern immer nur bestimmte Abschnitte, die für uns für das Verständnis wichtig sind. Aber wir werden das sehen, die Leviten und auch die Priester sind nicht mehr versorgt worden, jedenfalls nicht mehr so, wie sich's gehört. Waren dann natürlich in der Situation, dass sie sich selbst um Versorgung kümmern mussten. Und da sieht man schon, wie dann so ein um sich selbst kümmern müssen einen Rattenschwanz nach sich zieht, wie das Konsequenzen hat und wo dann im Priesterdienst und einfach beim ganzen Gottesdienst Mängel aufgetreten sind. Und Gott kommt jetzt ins Gespräch, und das Schöne ist im Buch Maleachi, dass Gott uns hier mit einer Offenheit in Liebe begegnet. Auch seinem Volk. Und wir werden dann jeweils immer sehen, wir sind ja nicht das Volk Israel, aber wir werden sehen, was sagt uns das, wie Gott hier mit seinem Volk im Gespräch ist. Dürfen wir uns nicht auch in manchen Punkten da angesprochen fühlen? Und Gott steigt ein, nicht mit Aggression, nicht mit einem harsch formulierten Vorwurf, sondern Gott steigt ein mit seiner Liebe. Gott bringt seine große Liebe in Erinnerung. Und ich lese mal ein paar Verse ab. Maleachi, erstes Kapitel. Dies ist die Last, das Wort des Herrn an Israel durch die Hand Maleachis. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Mal nur bis hierher. Das Wort bringt eine Last mit sich. Das ist hier gleich zu Anfang. Es wird also um Kritik gehen. Das sieht man schon. Aber die Kritik ist getragen und gestützt und eingebracht in Liebe. Und Gott erinnert das Volk an seine Liebe. Und nun sehen wir, das wird uns hier begleiten in dem Buch Maleachi, immer diese Frage und eine Gegenfrage. Das Volk tut also recht unschuldig und überrascht von irgendwelchen Vorwürfen, hat das Auge für den eigenen schlechten Weg noch nicht geöffnet. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr, aber ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Das Volk fühlt sich nicht geliebt und hat die bedingungslose und unveränderliche Entschlusskraft Gottes vergessen, in herzlicher Zuwendung und der Sorge um das Beste für sein Volk, ihm zu begegnen. Wir wollen für uns, wenn wir an uns selbst denken, an dem Punkt einfach eine Stelle aus dem Römerbrief in Erinnerung halten. Wir werden das jetzt viel so machen, dass wir einfach Gottes Wort genießen. Ich werde wenig dazu auslegen, sondern wir werden einfach viel sehen, was das Wort zu uns sagt. Und in Römer 8 finden wir diese wunderbare Stelle ab Vers 35. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst? Oder Verfolgung oder Hunger? Oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist das, was wir wissen durften, was wir auch weiter noch wissen dürfen, wenn solche Einschränkungen uns begegnen, wie wir sie jetzt hatten, wie wir sie vielleicht auch noch weiter haben. Wir wissen ja nicht, was weiter kommt oder was nächstes Jahr kommt, welche Mutanten dieses Virus uns noch begegnen. Da kann es noch viele Überraschungen geben. Aber gewiss dürfen wir sein der Liebe Gottes, die uns in Jesus Christus geschenkt ist. Und das ist etwas, womit wir anfangen wollen. Das ist ein Standpunkt, der unzerstörbar ist und auf den wir uns jederzeit stützen dürfen. Und auch die Liebe Gottes für sein Volk war hier beim Volk offenbar vergessen, beiseite geschoben. Worin hast du uns geliebt? Und Gott antwortet dann, wir lesen das nicht, und erklärt sich und sagt, na, ihr wisst doch, Jakob und Esau. Esau habe ich verworfen, Jakob habe ich gewählt. Ich habe euch herausgenommen aus einer Vielzahl von Völkern, völlig ohne euren Verdienst, und habe euch einen ganz besonderen Raum gegeben, in eine besondere Beziehung zu mir gesetzt, habe euch gepflegt und gehegt, das kommt auch später noch, und habe euch den Vorzug gegeben, habe mich euch exklusiv zugewandt. Das ist der erste Punkt. Gott spricht dann einen zweiten Punkt an und fühlt seinem Volk auf den Zahn. Jetzt geht es um seine Ehre. Das sind die Verse vom ersten Kapitel Maleachi 6 bis zum zweiten Kapitel Vers 9. Wobei wir hier dann im zweiten Kapitel ab dem Vers 1 bis zum Vers 9 die Priester mit einer Sonderbehandlung sehen. Gott vermisst völlig zu Recht, dass ihm die Ehre entgegengebracht wird, die ihm zusteht. Ich lese ab Vers 6. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Herrscharen zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht, aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Damit, dass ihr auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt. Aber ihr fragt, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. In der Folge wird das dann wieder ausgeführt und erläutert und ergänzt. Und Gott spricht die Themen beim Punkt an. Er spricht den Opferdienst an, wo geringwertige Opfer gebracht werden. Lahmes, Blindes, wo nicht in der richtigen Menge geopfert wird. Hier geht es um die Qualität, später geht es darum, dass ausreichend geopfert wird. Und dann fragt er das Volk, würdet ihr so etwas auch eurem Statthalter, also dem persischen Herrschafter, bringen? Nein, natürlich nicht. Und er öffnet dem Volk das Auge dafür, dass sie die weltlichen Herrscher mehr fürchten und ihnen mehr Ehre entgegenbringen als ihm, ihren Gott, der sie liebt. Und Gottes Vorschlag, der dann kommt, ist drastisch. Es soll doch lieber gleich jemand von euch die Türen des Tempels schließen, sagt er in Vers 10, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Ich habe kein Wohlgefallen an euch, spricht der Herr der Heerscharen, und die Opfergabe, die von euren Händen kommt, gefällt mir nicht. Und er wirft ihnen das dann weiter vor und sagt, der Tisch des Herrn darf verunreinigt werden, sagt ihr in Vers 12, und die Speise, die von ihm kommt, ist verachtenswert. Und ihr sagt, siehe, ist es auch der Mühe wert? Und ihr verachtet ihn, spricht der Herr der Heerscharen, und bringt Geraubtes und Lahmes und Krankes herbei und bringt so etwas als Opfergabe dar? Sollte ich das von eurer Hand wohlgefällig annehmen, spricht der Herr? Ganz sachlich, aber offen, spricht Gott sein Volk auf die Themen an, wo es krankt. Und auch wir dürfen uns immer wieder die Frage stellen, was ist mit unserem Gottesdienst? Was ist mit den Opfern, die wir bringen? Wir haben einmal den Entschluss gefasst, ihm unser Leben zu bringen. Das ist das, wozu wir Ja gesagt haben, weil wir erkannt haben, dass wir es nötig haben, weil wir erkannt haben, dass wir ohne ihn nicht zurechtkommen. Und in Römer Kapitel 12 haben wir die passende Stelle, was von uns in diesem Punkt erwartet wird. Gleich in Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das ist ja ein Thema gewesen in der Männerarbeit. Wir haben da auch verschiedentlich schon in Predigten noch, zum Teil auch im alten Jahr, diese Themen aufgegriffen und auch in den folgenden Versen die Liebe im praktischen Leben dann ab Vers 9 uns angesehen. Auch wir dürfen uns fragen, was bringen wir dem Herrn, nachdem wir dieses Versprechen gegeben haben, ihm mit unserem Leben zu dienen. Und die einfache Frage, die hier am besten zu den Beispielen auch passt, ist, bringen wir den Rest? Bringen wir das, was übrig ist von allem? Oder bringen wir das Erste? Bringen wir ihm unsere volle Kraft, vielleicht morgens, wenn wir noch frisch und ausgeruht sind, oder wenden wir uns erst am Ende des Tages zu, wenn alle Arbeit schon gemacht ist, wenn die vielen anderen Dinge, die lauter geschrien haben, bedient worden sind. überlegen wir, welche Zeit wir einsetzen wollen, welche Zeit wir zur Verfügung haben und wofür wir sie verwenden wollen. Und überlegen wir, mit welchen Gaben wir dienen können. Oder beschäftigen wir uns lieber mit den Talenten, die uns selbst am meisten Freude machen, mit Hobbys. Auch hier können wir nicht von oben herab auf das Volk Gottes herunterschauen, sondern müssen uns an der eigenen Nase fassen und dürfen uns an der eigenen Nase fassen und uns korrigieren lassen. Der nächste Punkt, den der Herr anspricht nach der Liebe und der Ehre, ist die Treue. Und hier überlässt er nun dem Malachi, dem Boten Gottes, das Wort. In Kapitel 2, Vers 10, die Priester hätte ich jetzt beinahe vergessen, das will ich nicht tun. Wir haben da kurz vorhin drüber gesprochen, in Kapitel 2, Verse 1 bis 9, greift sich Gott hier die Priester ganz besonders raus, weil sie natürlich in besonderer Verantwortung standen. In Vers 7 sehen wir das, Kapitel 2, Vers 7, denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen, denn er ist ein Bote des Herrn der Heerscharen. Ihr aber seid vom Weg abgewichen, ihr seid schuld, dass viele im Gesetz zu Fall gekommen sind. Ihr habt den Bund mit Levi missbraucht, spricht der Herr, der Herrscharen. Das ist ein Prinzip, was wir kennen, wer in besonderer Verantwortung steht, wer mit besonderen Gaben auch ausgestattet ist, der steht auch in besonderer Rechenschaftspflicht und der steht auch in besonderem Blick unseres Herrn. Und hier werden die Priester ganz besonders wirklich auch herausgegriffen und gesondert ermahnt, weil sie ihrer Verantwortung nicht mehr nachgekommen sind. Wenn wir das auf heute übertragen würden, würden wir sagen, die Ältesten, auch die, die im Wort dienen, müssen sich hier in besonderer Weise belichten lassen vom Herrn und fragen lassen. Ich persönlich kann mich nicht beklagen. Ich habe heute Morgen von einem unserer Ältesten noch zur Ermutigung und zur Stärkung für meinen Dienst einen Vers bekommen, den ich euch nicht vorenthalten will, weil er einfach in unsere Gemeinschaft passt. Ist nun bei euch Ermahnung in Christo, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so erfüllt meine Freude, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einhellig seid. Philipper 2, Verse 1 und 2. Das hat mich gefreut und das ist auch für uns erbaulich. Ja, dann kommen wir zu dem dritten Punkt, der Gott wichtig ist, die Treue. Interessant ist hier der Vers 10. Hier werden drei Fragen gestellt von dem Boten Malachi. Und hier wird jetzt in erster Linie nicht mehr so das Verhältnis zwischen dem Volk und Gott angesprochen, sondern das ist Volk untereinander. Haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Gott erschaffen? Warum sind wir denn so treulos, einer gegen den anderen, und entweihen den Bund unserer Väter? Mich hat das deswegen sehr getroffen, weil ich sofort meine eigene Treulosigkeit in der Männerarbeit im Blick hatte. Denn als diese Themen kamen, dass man sich nicht mehr treffen kann, ist natürlich auch uns ein Männerfrühstück durch die Lappen gegangen. Und anstatt mir zu überlegen, wie ich das überbrücken kann, habe ich erstmal nichts gemacht. Und damit war ich einfach treulos gegenüber meinen Brüdern, denen ich eigentlich im Wort dienen wollte. Und wir haben inzwischen einen Brief verschickt, Manfred hat einen Brief verschickt und viele werden ihn bekommen haben. Und wir wollten auf diese Art und Weise auch das Thema wieder aufgreifen und uns gegenseitig wieder ermutigen, aufeinander zuzugehen, auch wenn es mit Schwierigkeiten verbunden ist. Wenn wir eben mit elektronischen Medien uns begnügen müssen, die für viele vielleicht auch ein Hemmschuh sind. Für mich ist es auch nicht einfach gewesen, diese Programme zu installieren. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir auch einen Ältesten haben, der da wirklich auf den Anruf prompt bereitsteht. Das hat mir sehr geholfen, hat mich sehr beeindruckt. Juda hat treulos gehandelt und einen Greuel verübt, berichtet Maleachi nun. In Israel und Jerusalem, denn Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebte, und hat die Tochter eines fremden Gottes geheiratet. Das ist der erste Vorwurf. Ihr habt euch einfach Frauen geholt, ihr Männer des Volkes, von denen ihr gewusst habt, dass sie euren Gott nicht kennen, dass sie euren Gott nicht lieben und ihn auch nicht ehren möchten. Und habt euch damit ein Riesenproblem angeschafft. Und nicht nur das, sondern in Vers 14, und ihr fragt, warum? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du nun untreu geworden bist, obwohl sie deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Das heißt, die Männer im Volk haben also nicht nur die jungen Männer sich Frauen aus den heidnischen Völkern geholt, sondern auch die, die bereits verheiratet waren, haben ihre eigenen Frauen fortgeschickt, um sich andere Frauen nehmen zu können. Und der Herr bringt hier die Ehe einmal als Bund, bei dem Gott eben auch zwischen den beiden Ehepartnern im Mittelpunkt stehen soll. Beide sollen einen Bezug zum Herrn haben und ihm gemeinschaftlich dienen. Das ist der eine Blickwinkel, die eine Perspektive. Aber das geht hier auch noch weiter. Gott weist darauf hin, dass die Ehe ja auch der Rahmen ist für die Nachkommenschaft. Denn wir haben als Ehepartner ja auch den Auftrag gegenüber unseren Kindern, ihnen Gott groß zu machen, sie zu lehren, was es heißt, worin seine Liebe besteht, von der hier gleich ganz am Anfang in Vers 2 gesprochen wurde, und ihnen beizubringen, dass ihm Ehre gebührt, auf die er hier gerade eben auch noch einmal hingewiesen hat. Und erstaunlich ist, wenn man im Alten Testament nach dem Stichwort Familie sucht, dann findet man viel das Stichwort Familienoberhaupt. Wenn man im Neuen Testament nach Familie sucht, das kommt in der Form so gar nicht vor. Sondern wir finden in Epheser ein paar Aufgaben an die einzelnen Familienmitglieder. Und zwar fängt das an, auch zum Nachlesen, ab dem Vers 22 in Kapitel 5, Epheser 5, Kapitel 22, bis Kapitel 6, Vers 4. Da geht es ab 22 erstmal um Mann und Frau in Gottes Lebensordnung, Christus und die Gemeinde, wir kennen das. Und dann geht es in Vers 6 um die Beziehung der Kinder zu den Eltern. Und umgekehrt, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. In anderen Übersetzungen heißt es auch, entmutigt sie nicht, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Familie, das ist etwas, was wir jetzt vielleicht auch neu erfinden mussten. Ich hatte meine Mühe damit, muss ich euch gestehen, in der ersten Zeit eine neue Ordnung, eine neue Struktur mit meiner Frau gemeinsam auf die Beine zu bringen, mit dieser Schulzeit, mit einem geregelten Tagesablauf, die Dinge einfach neu zu ordnen und trotzdem nicht alles neu erfinden zu müssen. Das hat mir Mühe gemacht. Und der Herr behält uns für solche Aufgaben sein Wort bereit. Wir müssen es nur lesen, uns die Zeit nehmen dafür. Also die Treue ist Gott wichtig gewesen. Jetzt kommt ein weiterer Punkt, Kapitel 2 ab Vers 17 geht das los und reicht bis Kapitel 3 Vers 6. Und ich will Kapitel 3 Vers 6 gleich vorwegnehmen. Da heißt es, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Das ist etwas Wunderbares und Wichtiges, etwas, was wir nie aus dem Blick verlieren dürfen. Der Herr verändert sich nicht. Er ist zuverlässig und deswegen dürfen wir auch zuversichtlich sein in allem, was er uns gesagt hat, in allem, was er an Segnungen, aber auch an Nachteilen in Aussicht gestellt hat. Und zwar für den Fall, dass man ihn ernst nimmt. Und für den Fall, dass man ihn nicht ernst nimmt. Für den Fall, dass man gottesfürchtig ist oder ihn verwirft. Ihr habt dem Herrn Mühe gemacht mit euren Reden und ihr fragt noch, womit haben wir ihm Mühe gemacht? Damit, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, der ist gut in den Augen des Herrn und an solchen hat er wohlgefallen. Oder wo ist das Gericht Gottes? Oder wo ist der Gott des Gerichts? Also die Menschen, die schon aus den Augen verloren haben, dass sie nicht mehr auf dem richtigen Weg sind, sehnen sich nach dem Gericht Gottes, erkennen aber gar nicht, dass sie die Ersten sein werden, die darunter fallen. Weil sie die Liebe Gottes vergessen haben, weil sie ihn nicht ehren und weil sie treulos untereinander geworden sind. Stattdessen sollen wir im Blick haben, zum einen, dass Gott niemals, wie es dann unten in Vers 5 heißt, Zauberer, Ehebruch, Meineid, Betrüger, Gewalttätige und Leute, die Gott auf die Seite stellen, hinnehmen wird, sie gleichstellen wird. Das tut Gott nicht. Und ich werde mich euch nahen zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer und gegen die Ehebrecher und gegen die Meineinigen und gegen die, welche den Lohn der Tagelöhner verkürzen, Witwen und Waisen übervorteilen und das Recht des Fremdlings beugen und mich nicht fürchten, spricht der Herr der Heerscharen. Wir dürfen sehr wohl zuversichtlich sein, dass Gott sich nicht ändert. Und wir wollen aus unserem Blickwinkel in Hebräer 10 dazu eine Stelle lesen. Hebräer Kapitel 10. Spannend sind eigentlich die ganzen Verse 19 bis 39. Wir lesen aber jetzt nur 35 bis 39. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not. Damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll, und wird nicht auf sich warten lassen. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben, doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Also wir dürfen diese Zuversicht haben, weil wir auch heute in dieser Erwartung stehen dürfen, dass er kommt. Als der, der er schon immer war und als der, der alles hält, was er versprochen hat. Und hier hatten wir beim Volk Herbst der Zweifel, gepaart mit eigener Blindheit über die eigene Situation. Man sehnt sich nach Gericht, ist aber eigentlich der erste Adressat. Und das ist auch für uns immer wieder hilfreich zu sagen, Herr, schenk mir deinen Blick für meine Lebensführung. Wie siehst du mich? Wo mangelt's mir? Der nächste Punkt, der vorletzte, der Gott wichtig ist, ist der Gehorsam. Das sind die Abschnitte in Kapitel 3, 7 bis 12. Da geht es darum, das hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, nicht um die Qualität der Opfer, die wir vorhin in Kapitel 1 und 2 angesprochen hatten, sondern hier geht es um die Quantität. Was dazu führte, man hat nicht mehr den vollen Zehnten eingebracht, das führte dazu, dass die Leviten und die Priester sich selbst um sich kümmern mussten. Sie konnten ja nicht einfach verhungern, sie lebten ja vom Volk und haben deswegen natürlich weniger Zeit für ihren Gottesdienst gehabt. So hat das gelitten. Was ist das für eine Frage, worin sollen wir umkehren? In der Unordnung sollten sie umkehren. Denn Gott hat hier in diesem Volk eine bestimmte Ordnung installiert. Die Leviten waren für den Gottesdienst zuständig, brauchten sich aber umsonst nichts zu kümmern. Dafür sollte das Herr sie, das Volk sie versorgen. Das war die Ordnung des Herrn und die funktioniert. Und wir neigen so oft dazu, wie auch dieses Volk hier, aus Bequemlichkeit und aus Selbstsucht alternative Ordnungen zu erfinden und finden uns dann am Ende da wieder, wo nichts mehr funktioniert, wo Unordnung ist. Dieser Gehorsam ist mir in Hiob Kapitel 36 vor kurzem begegnet. Das fand ich unglaublich interessant und war einfach enorm plakativ für mich und das wollen wir ganz kurz lesen, sind auch nur ein paar Verse. Hiob, Kapitel 36. Siehe, ab Vers 5. Gott ist mächtig, doch verachtet er niemand. Groß ist die Kraft seines Herzens. Den Gottlosen erhält er nicht am Leben, aber den Elenden schafft er Recht. Er wendet seine Augen nicht ab von dem Gerechten und er setzt sie auf ewig mit Königen auf den Thron, damit sie herrschen. Sind sie aber in Fesseln gebunden, in Banden des Elends gefangen, so hält er ihnen ihre Taten und ihre Übertretungen vor, denn sie haben sich überhoben. Er öffnet ihr Ohr der Zurechtweisung und befiehlt ihnen, sich von der Bosheit abzukehren. Wenn sie dann gehorchen und sich unterwerfen, so werden sie ihre Tage in Glück vollenden und ihre Jahre in Wohlergehen. Gehorchen sie aber nicht, so rennen sie in den Wurfspieß und sterben dahin in ihrem Unverstand. Die aber ein gottloses Herz haben, häufen Zorn auf. Sie rufen nicht um Hilfe, wenn er sie gefesselt hat. Ihre Seele stirbt in der Jugend und ihr Leben unter den Hurern. Den Gedemütigten aber rettet er durch die Demütigung und öffnet durch die Not sein Ohr. Und auch dich führt er aus dem Rachen der Bedrängnis. Dein Platz wird uneingeschränkte Weite sein. Und dein Tisch bereitet mit reicher, guter Speise. Es hat mich sehr beeindruckt, wie Gott mit Ungehorsam umgeht. Wir sehen hier in Hiob einfach seine große Barmherzigkeit und Gnade. Ja. Er öffnet uns das Ohr dort, wo wir Zurechtweisung nötig haben. Und Gehorsam ist nicht etwas, was uns einfach mitgegeben wurde, sondern Gehorsam ist was wir lernen müssen. Jetzt sind wir ganz spät dran mit der Zeit. Wir haben noch einen kleinen Punkt, nämlich die Gottesfurcht. Das ist das Kapitel 3, die Verse 13 bis 18. Und dort geht es dem Herrn einfach noch einmal darum, ihn ernst zu nehmen. Und dass wir uns nicht blenden lassen davon, wenn wir uns umschauen, dass es scheinbar den Gottlosen gut geht. Ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen, spricht der Herr, aber ihr fragt, was haben wir untereinander gegen dich geredet? Ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient, und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn der Heerscharen in Trauer einherzugehen? Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht, und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten. Ja, und das sind die, die Gott im Blick haben. Mir ist da spontan Psalm 73 eingefallen, den wir alle kennen, wo auch Asaf sagt, beinahe wäre ich gestolpert, als ich auf das Glück der Gottlosen sah. Und dann sagt er, aber ich achtete auf ihr Ende. Denn Gott sieht eben nicht darüber hinweg. Und wir wollen hier an dieser Stelle schließen mit Titus, Kapitel 2, Verse 11 bis 15. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben. Und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Dieses sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Ja, das ist das, was wir uns auch für die nächste Zeit vor Augen halten wollen, vor Augen stellen wollen. Und wir haben ganz zum Schluss den Blick, den Malachi auch uns zeigt, auf das Ende auf das Ende, das den Gottesfürchtigen bereitet ist. In Vers 20, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie die Kälber aus dem Stall. Und weil wir im Allgäu sind, haben die meisten eine gute Vorstellung davon, was das heißt. Amen.